Liebe Gemeinde, was ist Karfreitag? Was ist das für ein Tag? Ich versuche es mal so zu sagen. Vielleicht ist das so ein Tag, der uns zeigt, dass die Dinge manchmal ganz anders aussehen, als wie sie in Wirklichkeit sind. Und ich glaube, dass das auch so eine Art geistliches Gesetz, eine geistliche Wahrheit ist, dass manchmal die Wirklichkeit sich so aufdrängt, dass man eben nicht mehr Gott darin zu erkennen vermag. Ich habe ein Bild zu Karfreitag gefunden. Das ist das Bild eines Künstlers, Robert Eberwein. Er hat über viele Jahre im Quellverlag in Stuttgart Bücher, auch Bibeln illustriert mit seinen Grafiken, seinen Holzschnitten. Immer sehr eindrücklich, sehr prägnant versucht, eben das, was uns die Bibel schildert, erzählt, auf seine Weise zu Papier zu bringen. Vielleicht betrachten wir einen Moment diese Szene, diese Kreuzigungsszene, das, was der Künstler hier an Karfreitag festgehalten hat. Und ich frage einmal, wonach sieht das hier aus? Wonach sieht diese Szene aus, die Eberwein hier festgehalten hat? Ich sage gleich dazu, er hat das nicht eins zu eins umgesetzt, was wir schon in der Schriftlesung gehört haben, was auch Predigttext dieses Karfreitags ist. In Details hat er ja zugespitzt oder sozusagen korrigiert, wie auch immer. Aber was sieht man dort? Nun, vielleicht der unbeteiligte Betrachter wird sagen, eine wahrlich schreckliche Szene, das schreckliche Ende eines, ja, wenn er wohlgesonnen war, eines Wohltäters, den seine Neider gegen den Willen sogar des römischen Statthalters ans Kreuz haben schlagen lassen. Die ganze Szenerie als eine Szene voller Niederlagen, eine Szene voller Scheitern, so unendlich traurig und auch so unendlich ungerecht. Das ist die Wirklichkeit, die da abgebildet ist. Aber ich lade uns ein, und das macht die Bibel immer wieder, uns einzuladen, einen zweiten Blick zu wagen. Nicht mit unseren Augen, nicht mit den Augen, wie die Welt diese Szene betrachten mag, sondern sie quasi mit Gottes Augen zu betrachten. Und dann in den Dingen und vielleicht auch hinter den Dingen das zu entdecken, dass Gott selbst in dieser ungerechten und katastrophalen Szene vorkommt, ja sogar zu uns kommt und zu dir und zu mir kommen will. Das ist Karfreitag. Wir können das ausblenden. Ich will einmal so fragen, was hat Pilatus an diesem Tag gesehen, an diesem Karfreitag? Das ist der Pilatus, der sich hat von der Masse umstimmen lassen. Da sollte man immer vorsichtig sein, wenn man sich von der Masse umstimmen lässt. Es könnte sein, dass man dann ganz falsch liegt, wenn eben nicht mehr klare Argumente zählen, sondern wenn die Lautstärke zählt. In Vers 16 hieß es, da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Das ist der Pilatus, der wahrscheinlich, je nach Rechenweise, von 26 bis 36 nach Christus als römischer Statthalter über Judäa geherrscht hat, als Prokurator oder genauer gesagt als Präfekt des Römischen Reiches. 1961 ist das eindrucksvoll bestätigt worden. Da hat man eine steinerne Inschrift in Caesarea Maritima gefunden, die das bestätigt, dass er damals, so wie es die Bibel sagt und wie wir es auch gerade im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, dass er derjenige war, der Christus zum Tod verurteilt hat. Das ist der Pilatus, der sich hat der Masse gebeugt, umstimmen hat lassen. Was hat dieser Pilatus selbst gesehen? Nun, er ist der, und das ist wiederum das Erstaunliche, der in dieser ganzen Szene, die wir eben gesehen haben oder auch vor unserem geistigen Auge noch sehen, das ist der, der dafür sorgt, dass in dieser Szene die Wahrheit Gottes, die Wahrheit aufleuchtet. Denn Pilatus, so heißt es in Vers 19, ließ auch ein Schild an das Kreuz von Jesus nageln, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist merkwürdig. Oder mitten in dieser Szene leuchtet Wahrheit auf an diesem kleinen Schild am Kreuz. Dass Pilatus, ausgerechnet der, der sich hat umstimmen lassen von den Massen, angebracht hat. Und dann hat er sich eben auch nicht mehr umstimmen lassen, was diese Wahrheit anbelangt. In Vers 20 heißt es, dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und der Text war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die hohen Priester erhoben Einspruch bei Pilatus. Nicht König der Juden muss da stehen, sagten sie, sondern er behauptete, König der Juden zu sein. Doch Pilatus erwiderte, geschrieben bleibt geschrieben. Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Und das ist erstaunlich, dass inmitten dieser Katastrophe, inmitten dieser auch persönlichen Katastrophe eines Pilatus, am Kreuz selbst die Wahrheit aufleuchtet, die von Jesu Gegnern so hartnäckig geleugnet worden ist. Diese Wahrheit, dass Jesus wahrlich der König der Juden ist. Ich weiß nicht, ob Pilatus das Alte Testament kannte. Stellen aus dem Jesaja-Buch wie Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Oder im Jesaja-Buch Kapitel 32. Bald wird ein König kommen, der gerecht regiert. Noch einmal, auf diesem Schild am Kreuz, da steht die Wahrheit. Sie steht unumstößlich. Und manchmal wird das auch in unserem Leben so sein, dass die gesamte Szenerie, es sieht aus wie eine Niederlage, wie ein Scheitern, wie eine Katastrophe. Und dann leuchtet an einer kleinen Stelle die Wahrheit Gottes auf. Und das Kreuz ist sozusagen der Ort, auch in unserer Zeit, der die Wahrheit aufleuchten lässt über uns, über unser Leben, über unsere Lebensschuld, aber zugleich die Wahrheit aufleuchten lässt, dass Jesus König ist und König sein will über unser aller Leben und Jesus auch unsere Schuld und all das, was uns von Gott trennt, hat niedergeworfen, niedergerissen. Was auch immer dir widerfahren ist oder dir noch widerfährt. Das Kreuz ist die Wahrheit. Das ist der einzige Ort, wo Gottes Wahrheit unumstößlich aufleuchtet. Da steht es. Jesus ist König. Jesus regiert. Das war unter der Frage, was Pilatus gesehen hat. Was hat Jesus selbst gesehen? In dieser so schrecklichen Situation. Johannes schreibt in Vers 26, als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders liebte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Immer wieder kann man fragen, und Leute fragen uns, warum ausgerechnet Jesus? Genügt es nicht, einen Glauben zu haben, der einen in den Widrigkeiten des Lebens, der einem in den Widrigkeiten des Lebens Halt gibt? Und nun, der eine mag darin seinen Glauben finden, der andere in etwas anderem. Warum ausgerechnet Jesus? So fragen eben nicht Christen, aber vielleicht fragen wir uns manchmal auch selbst, warum ausgerechnet dieser Jesus? Was ist so Besonderes an ihm? Nun, ich glaube, dass sich genau in dem, was Johannes hier festgehalten hat, genau darin sozusagen sich konzentriert, was Jesus ausgemacht hat. Selbst in seinem Leiden und Sterben hat Jesus nicht sich selbst im Blick, sondern Jesus sieht auf seine Familie, auf seine engsten Freunde. Er sieht auf das, was eine Maria, seine Mutter, und ein Johannes, sein Lieblingsjünger, nun brauchen. Inmitten aller Schrecken behält Jesus die im Blick, die sich ihm anvertraut haben und die ihm nachgefolgt sind. Gefolgt sind bis zu dieser Hinrichtungsstätte, die Schädelstätte oder hebräisch Golgotha genannt wird. Und wenn man mit einem Wort sagen will, was macht nun Jesus aus, was zeichnet Jesus aus, dann fällt mir nur dieses Wort der Selbstlosigkeit ein. Und dann müssen wir überlegen, worum geht es uns inmitten unseres Lebens, gerade auch inmitten von Widrigkeiten, wenn wir in schwierigen Situationen stecken, sind wir da nicht oft in der Versuchung, dass sich alles um uns dreht, um unser Wohlergehen dreht? Ist das nicht erstaunlich, dass Jesus selbst noch in dieser Szene der Kreuzigung, im Angesicht des Todes, seinen Blick auf die richtet, die ihm anvertraut worden sind? Selbstlosigkeit. Und wie gesagt, was sehen wir in unseren Leidenstagen, in unseren Kreuzestagen? Sehen wir nur unser Elend, unser Leiden? Ich bin froh, dass ich in meinem Leben immer wieder Menschen kennengelernt habe, gerade auch alte Menschen, auch leidende Menschen, kranke Menschen kennengelernt habe, die selbst noch auf dem Kranken, um nicht zu sagen auf dem Sterbebett, für andere gebetet haben, gedankt haben, für andere Fürbitte gehalten haben. Das hat mir viel gegeben, viel Mut gegeben, Kraft gegeben. Ich erinnere mich an meine Studententage. Da waren es die alten Marburger Diakonissen, die mitten in ihrem Alter gesagt haben, wir wollen für euch junge Studenten beten. Ich denke an das alte Pastoren-Ehepaar Feller. Die hatten viel persönliche Not. Und doch war ihr ganzes Leben davon geprägt, für andere zu leben, ja für andere zu glauben, für andere zu hoffen, andere zu lieben. Paulus fasst das einmal so zusammen im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19 und 20. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Kreuz ist der Ort, wo wir aus diesem Selbstbezug herausfinden, ja von Jesus heraus geliebt werden, um es Jesus gleich zu tun. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Und das verändert unser Leben. erlöst uns aus dem Selbstbezug in die herrliche Freiheit der Selbstlosigkeit. Noch ein dritter Blickwinkel. Nicht nur, was Pilatus gesehen hat, was Jesus gesehen hat, sondern lass uns noch drauf schauen, was hat denn Johannes, der Evangelist, gesehen, der uns diese Szene geschildert hat, so eindrücklich. Und das ist interessant, weil Johannes ist oft genug, indem wir auch hier die Leidensgeschichte Jesu erzählt, der uns Details schildert, die die anderen so nicht geschildert haben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Johannes geschaut hat, das haben die anderen geschrieben und dann gesagt hat, aber da waren doch noch kleine Details, die man leicht übersieht und die doch so wichtig und wertvoll sind, und dann hat er sie uns überliefert. Anders als es auf dem Bild von Eberwein zu sehen war, schreibt er zum Beispiel davon, dass es nicht nur zwei Soldaten waren, die sich die Kleider von Jesus teilten, er weiß, dass es vier waren. Und Johannes schreibt, diese vier Soldaten haben sich die Kleider Jesu geteilt. Man darf annehmen, das ging relativ einfach. Jüdische Kleidung, das hieß, es gab ein Kopftuch, es gab einen Gürtel, es gab die Sandalen und es gab das Obergewand. Und dann schildert er die Szene, dass sie das Untergewand vorfanden und das war in einem Stück gewebt, also kostbar, zu kostbar, um es nun durch vier zu teilen. Und so losten sie es aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Eberwein lässt sie würfeln um dieses kostbare Untergewand. Das ist ein Detail, das Johannes schildert, aber er schildert ja nicht nur einfach dieses Detail, sondern, und das ist jetzt das Entscheidende, was Johannes darin sieht, er sieht darin, und das ist das eigentlich Kostbare, er sieht darin Gottes Wirken. Denn er hat vor Augen, was im Psalm 22 steht. Aus diesem Psalm haben wir vorhin auch gehört, dass es nämlich im Psalm 22 heißt, dass das Gewand nicht zerrissen werden wird, dessen, der für Gott leidet. Es heißt dort wörtlich, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und nun schlägt Johannes diese Brücke und sagt, nun dieses Detail, das zeigt mir doch, dass hier wirklich Gott am Wirken ist, sein Plan sich in diesem Moment am Kreuz erfüllt. Und wenig später schildert er noch einmal, dass Jesus ruft, ich habe Durst. Und auch das ist sozusagen eine Reminiszenz an Psalm 22, wo es heißt, dass der Leidende Gottes dürstet, ja sein Gaumen vertrocknet ist und er sich nach Wasser sehnt. Und so gewinnt für Johannes diese ganze Szene eine neue Bedeutung, weil er mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel vertraut ist und dadurch zu deuten weiß, was da passiert. Das ist es, was passiert, wenn wir vertraut mit der Bibel, vertraut mit der Heiligen Schrift, das eben auch in unsere Wirklichkeit hineinnehmen und sich dann eben das, was uns und unserer Welt, was dieser Weltgeschichte widerfährt, im Lichte Gottes zu deuten vermögen. Das ist genau das, was Johannes hier tut und was er auch mit seinem ganzen Evangelium tut. Von der Schrift her, das beleuchtet, was geschieht, auch diese Kreuzigung. Und dann eben zu deuten weiß, in kleinen Details, ja, hier ist Gott mitten im Chaos, mitten in einer Katastrophe am Wirken. Ja, selbst der Karfreitag ist Gottes Werk. Und weil es Gottes Werk ist, darum wird es der Welt zum Heil dienen. Was sehen wir? Was siehst du? Was sehe ich an diesem Karfreitag? Kann ich sehen, was Pilatus sah? Kann ich sehen, was Jesus sah? Kann ich sehen, was Johannes sah? Amen.